Ich habe vor wenigen Tagen eine langjährige Geschäftsbeziehung beendet. Und mein Eindruck von dieser Beziehung war immer, dass ich weit über meine eigenen vertraglichen Verpflichtungen hinaus darin investiert habe. Dass ich mir sehr viel mehr Mühe gegeben habe, sehr viel mehr Positives in diese Beziehung eingebracht habe, als eigentlich vertraglich von mir gefordert gewesen ist. Und ich habe irgendwie gedacht, am Ende wird sich das bestimmt mal auszahlen. Jetzt ging diese Beziehung diese Woche zu Ende und all das, was meiner Meinung nach positiv in der Waagschale eingebracht worden ist, hat überhaupt keine Rolle gespielt. Ich bin tatsächlich sogar mit einer zusätzlichen finanziellen Verpflichtung rausgegangen, die in meinen Augen gar nicht berechtigt war. Und ich habe so gedacht danach, ey, wenn ich das vorher gewusst hätte, wenn ich gewusst hätte, wie das ausgeht, dann hätte ich mir das gespart. Das war irgendwie Verschwendung. Und ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht und habe so gemerkt, viele von den Beziehungen und viele von den Transaktionen, die wir so im geschäftlichen Leben auf diese Art und Weise machen, die bewerten wir irgendwie so. Die bewerten wir so ein bisschen wirtschaftlich. Da gucken wir, hey, was bekomme ich? Was habe ich investiert? Und wenn das, was ich bekomme, irgendwie mehr erscheint wie das, was ich investiert habe, dann denken wir, okay, das hat sich gelohnt. Und wenn das nicht so war, dann fühlt man sich irgendwie schlecht und denkt, ja, vielleicht war es sogar verschwendet. Wenn man das vorher gewusst hätte, wenn man vorher wissen würde, wie das ausgeht, ob sich vielleicht jemand durch mein Geschenk oder durch meine positiven Handlungen dann dazu bewegen lässt, dass er irgendwie Danke sagt oder mir wohlgesonnen ist, wenn ich das vorher wissen würde, dann würde ich sehr viel austarierter bei sowas handeln. Vielleicht kennst du das auch aus deinen eigenen Beziehungen, vielleicht kennst du das auch zum Beispiel von deinen eigenen Kindern, dass du vielleicht sagst, ey, ich mache euch ein super Abendessen, wir gucken noch einen Film zusammen. Und danach sind die total widerspenstig und hören nicht ordentlich zu und ihr habt eigentlich nur Stress. Und am Ende denkst du, also wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich mir das gespart. Wenn ich das vorher gewusst hätte, wie ihr reagiert, dann hätte ich euch einfach nur mit ein bisschen Armbrot ins Bett geschickt und hätte mir einen schönen Abend gemacht. Wie würde ein Wesen auf sowas reagieren oder mit solchen Situationen umgehen, das allwissend ist, das in die Zukunft sehen kann? Das sehen kann, ob sich ein Investment lohnt oder nicht. Wir würden wahrscheinlich denken, dass dieses Wesen sehr viel ökonomischer mit solchen Mühen und Investments umgehen würde. Man würde wahrscheinlich denken, okay, der weiß genau, wie die Sache ausgehen wird. Der weiß genau, ob sich jemand bedanken wird, ob sich jemand zum Positiven verändern wird. Und wenn die Person es nicht tut, wird er das Investment gar nicht erst machen. Aber bei Gott ist das anders. Es ist echt interessant, wenn man in die Bibel reinguckt, dann sieht man, dass Gott die Kategorien, die ich anlege in Beziehungen und an Verschwendung, an hat es sich gelohnt, kriege ich das was wirklich zurück, was ich mir eigentlich erhofft habe oder nicht, dass Gott damit völlig anders umgeht. Wenn ich mir das angucke, wie überreich Gott mich beschenkt, mit Gnade, mit Hilfe, mit Rettung, mit Geschenken. Und wenn ich mir dann anschaue, wie ich darauf oft reagiere, dass ich oft total undankbar bin, dass ich mich meistens nicht groß verändere, dass ich ihn oft einspanne für meine Vorhaben und ihn eigentlich nur instrumentalisiere, dann denke ich immer, ey Gott, das ist manchmal so verschwenderisch, wie du mit mir umgehst. Aber Gott hat ganz andere Kategorien für das. Und wir möchten uns heute eine Geschichte angucken, wo, glaube ich, diese verschwenderische Gnade Gottes wirklich sichtbar wird. Wo wir wirklich entdecken können, dass Gott Menschen verschwenderisch liebt. Und nicht darauf schaut, wie reagieren sie darauf. Nicht darauf schaut, oh, wird er mich danach toller oder besser finden. Lass uns mal gemeinsam reinschauen in Johannes 5, die Verse 1 bis 18. Dort schreibt Johannes, einige Zeit später war wieder ein jüdisches Fest und Jesus ging nach Jerusalem hinauf. Und dann steht da, in Jerusalem befindet sich in der Nähe des Schaftors eine Teichanlage mit 5 Säulenhallen. Sie wird auf Hebräisch Bethesda genannt. In diesen Hallen lagen überall Kranke, Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte. Und jetzt mal für alle historisch Interessierten, lasst uns mal einen kleinen Exkurs machen. Diese Teichanlage, von der dachte man viele Jahrhunderte lang, dass sie nie existiert hat. Und sie war für Menschen, die sehr, sehr kritisch mit den historischen Berichten der Bibel umgingen, so etwas wie der Beweis dafür, dass die Evangelien eben keine Augenzeugenberichte sind, dass sie keine Tatsachen wiedergeben, sondern dass sie viel später entstanden sind und dass sie irgendwelche Glaubensmythen wiedergeben, die die Menschen damals von Jesus und von dieser Zeit sich erzählt und geglaubt haben. Man dachte das, bis man Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts diesen Teich Bethesda fand. Man dachte nämlich damals, man hat diesen Teich nie gefunden, er wurde bei Ausgrabungen nie erwähnt und man konnte sich auch nicht vorstellen, von der damaligen römischen Architektur her, dass es Teiche gäbe mit 5 Seiten und 5 Hallen drumherum. Aber tatsächlich buddelte man irgendwann 2 Teichanlagen aus, einen Teich mit 4 Seiten und 4 Hallen und einer weiteren Halle dort in der Nähe. Und auf einmal war das, was bisher galt als Beweis dafür, als Indiz dafür, dass es keine Augenzeugenberichte sind, ein großes Indiz dafür, dass Johannes hier wirklich etwas wiedergegeben hat, was wirklich passiert ist. Und er macht dann weiter. Bethesda ist nämlich Haus der Barmherzigkeit, aber eigentlich war Bethesda, wenn man sich das mal anschaut, was da passiert, ein Haus des Elends. Unter ihnen, schreibt Johannes dann, war ein Mann unter diesen Kranken, der seit 38 Jahren krank war. Und das muss man sich mal vorstellen. 38 Jahre lang krank sein bedeutet, dass dieser Mann die durchschnittliche Lebenserwartung der damaligen Zeit längst überschritten hat. Wir wissen nicht, ob der schon lange dort gelegen hat oder ob er jeden Tag dorthin gebracht worden ist. Wir wissen auch nicht genau, ob er als Kind schon erkrankt ist oder ob er vielleicht erst mit 15 oder 18 krank geworden ist. Aber was wir wissen, ist, dass er wahrscheinlich keine Eltern mehr hatte, die sich um ihn gekümmert haben. Wahrscheinlich sind alle, wenn er Geschwister hatte, alle älteren Geschwister längst gestorben. Und wenn man 38 Jahre lang krank war zur damaligen Zeit, hatte man auch keine Frau, keine Kinder, man hatte keine Familie. Der Mann ist ausrangiert. Und er wird dort hingebracht in diese Hallen, weil man die leise Hoffnung hatte, weil es einen Volksglauben gab, dass von Zeit zu Zeit ein Engel zu diesem Teich kommt, das Wasser bewegt. Und wer dann als Erster in diesen Teich schafft, dass der geheilt werden würde. Aber das hat für diesen Mann 38 Jahre lang leider nicht funktioniert. Jesus kriegt das also mit. Er kriegt mit, dass dieser Mann da 38 Jahre lang liegt und er spricht mit ihm. Und er fragt ihn dann, willst du gesund werden? Und Jesus stellt hier eine Frage, die wir heute oft psychologisieren. Wir wissen das von vielen, vor allen Dingen Psychotherapien, dass es total hilfreich ist, wenn Menschen therapiewillig sind, wenn sie sich auch selber wünschen, gesund zu werden. Und das ist eine gute Erkenntnis, aber wahrscheinlich, und wir lesen das heute so, die Frage von Jesus, aber wahrscheinlich wollte Johannes das damals gar nicht so sagen. Denn jetzt kommt der Kranke zu Wort. Und ich merke so, ich habe diesen Text schon oft gelesen und ich habe oft gedacht, ah, das ist so ein ganz sensibler, aufrichtiger, weicher alter Mann, aber wahrscheinlich ist er das nicht. Wahrscheinlich ist das ein verbitterter, tief resignierter und mürrischer Typ. Und wir sehen das auch gleich in diesem Text. Der Kranke antwortet Jesus nämlich, Herr, ich habe niemand, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt. Und wenn ich es allein versuche, steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick wurde der Mann gesund, nahm seine Matte und ging. Und das ist ein Zeichen dafür, dass er wirklich gesund ist, ja? Dass er diese Matte nicht nur vorsichtig vor sich hinschleppt und ein bisschen stärker geworden ist, sondern dass er wirklich stark genug ist, seine Matte zu tragen, auf der er sonst nur gelegen hat, und zu gehen. Der Tag, an dem das geschah, war ein Sabbat. Und deshalb wiesen die führenden Männer des jüdischen Volkes ihn zurecht und haben gesagt, hey, heute ist Sabbat, du darfst deine Matte nicht tragen. Und das war damals im jüdischen Religionssystem so, dass neben den Vorschriften, die das Alte Testament für den Sabbat gab, es auch noch zahlreiche andere rabbinische Vorschriften gab, die zum Beispiel das Tragen von so einer Matte verboten haben. Es war also kein Verstoß gegen ein Gebot des Alten Testaments, was dieser Mann hier tut, sondern eins gegen die damaligen religiösen Sitten. Und dann entgegnet der Mann, hey, der mich gesund gemacht hat, der hat zu mir gesagt, nimm deine Matte und geh. Er hat keine Ahnung, wer dieser Jesus ist, hat auch nicht nachgefragt. Und dann fragen sie, hey, wer ist dieser Mann? Fragen sie, wer hat zu dir gesagt, nimm deine Matte und geh? Aber der Geheilte wusste nicht, wer es war, denn Jesus war unbemerkt in der Menschenmenge verschwunden. Und dann ist es wieder Jesus, der ihn findet. Wieder kommt Jesus zu ihm. Später traf Jesus den Mann im Tempel wieder. Du bist jetzt gesund, sagte er zu ihm. Sündige nicht mehr, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres geschieht, als das, was du bis jetzt durchgemacht hast. Über diesen Satz ist total viel nachgedacht und geschrieben worden. Was man sicher sagen kann, ist, dass Jesus diesen Menschen einlädt in eine Beziehung zu Gott. Er lädt ihn ein anderes Leben zu führen, als dieser Mann vorher gelebt hat. Und was passiert dann? Ein alter Mann, der nach 38 Jahren von Jesus geheilt worden ist, was macht er? Jetzt weiß er, wer Jesus ist, und er geht schnurstracks zurück zu den Führern des jüdischen Volkes und berichtet ihnen, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hat. Von da an begannen die führenden Männer des jüdischen Volkes, Jesus zu verfolgen, weil er solche Dinge am Sabbat tat. Und Jesus fängt dann an, mit ihnen zu diskutieren und sagt dann, mein Vater hat bis heute nie aufgehört zu wirken. Und weil er wirkt, wirke ich auch. Denn der Einzige, der am Sabbat arbeiten durfte, war Gott. Und genau das sagt Jesus hier damit. Das brachte sie noch mehr gegen ihn auf. Sie waren jetzt entschlossen, ihn zu töten. Denn er hatte nicht nur die Sabbatvorschrift missachtet, sondern darüber hinaus Gott seinen Vater genannt und sich damit Gott gleichgestellt. Ein alter, verbitterter, mürrischer Mann wird von Jesus geheilt. Und wir haben überhaupt kein Anzeichen dafür, dass er sich danach irgendwie bedankt, dass er sich irgendwie anders verhält. Das Einzige, was wir von ihm sehen, ist, dass er auch noch zu den jüdischen Führern geht und Jesus da verpetzt. Und ich frage mich manchmal, wären da nicht ein paar Leute gewesen an diesem Teich Bethesda, welche von den Kranken, von den Bettlägerigen, bei denen das vielleicht etwas Positiveres in ihren Herzen bewirkt hätte? Irgendwie geht Jesus mit seiner Gnade total verschwenderisch um. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieser Typ das nicht unbedingt verdient hat. Aber in dieser Art und Weise, wie Jesus auf diesen Mann reagiert und wie dieser Mann auf Jesus reagiert, entdecke ich viele Parallelen, die ich in meinem eigenen Leben, in meiner Beziehung zu Gott erkenne. Und ich glaube, dass es auch viele Parallelen sind, wie die Bibel die Beziehung zwischen Gott und den Menschen beschreibt. Lass uns das mal genauer anschauen. Ich glaube, dass wir aus diesen drei Phasen seiner Beziehung wirklich etwas für unsere Beziehung, für die Beziehung von Menschen zu Gott lernen können. Und das Erste ist es, Jesus ist es, der ihn sucht und anspricht. Dort steht nämlich, als Jesus ihn liegen sah und vernahm, dass er schon so lange krank war, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Dieser Mann fragt Jesus nach nichts. Er sucht ihn auch nicht auf, er ruft ihn nicht zu sich. Und wir haben hier ein Bild von etwas, was eigentlich ein biblisches Prinzip ist. Die Bibel sagt es immer wieder. Wenn ein Mensch anfängt, sich für Gott zu interessieren, wenn ein Mensch anfängt, nach Gott zu fragen, dann tut er das nur, weil Gott vorher in ihm am Wirken gewesen ist. Wenn jemand Gott findet, dann liegt es daran, dass Gott diese Person zuerst gefunden hat. Paulus drückt das im Römerbrief ganz drastisch aus. Er sagt, keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Und er meint damit nicht, dass es niemanden gibt, der sich für Gott interessiert. Das tun natürlich viele Leute. Aber er meint damit, dass es niemanden gibt, der sich für den Gott der Bibel interessiert, so wie er dort beschrieben ist, für den dreieinigen Gott, für den Ewigen, für den Heiligen, für den Unveränderlichen. Wenn sich Menschen, wenn wir anfangen, uns für Gott zu interessieren, aus unseren Stücken heraus, dann interessieren wir uns für eine selbstgemachte Version von diesem Gott. Aber wenn jemand anfängt, sich für den dreieinen Gott zu interessieren, dann ist es etwas, was Gott in seinem Herzen bewirkt. Jesus sagt das wenige Verse später. Er sagt dort, niemand kann zu mir, zu Jesus kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn. Johannes sagt später, wir lieben, wir können Gott überhaupt nur lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und das ist eigentlich eine gute Nachricht. Denn sobald du in dir den Gedanken spürst, boah, ich wünsche mir diesen Jesus ein bisschen besser kennenzulernen. Ich will mehr über ihn herausfinden. Dann ist es etwas, was Gott in dein Herz hineingelegt hat. Dann kannst du sicher sein, Gott wirkt an dir. Gott kommt zu uns. Und wenn du diesen Gedanken in dir verspürst, oh, ich überlege, ob ich für diese eine Sache beten sollte. Aber ich frage mich, ob Gott das wirklich hören will. Dann kannst du dir ganz sicher sein, du hättest diesen Gedanken gar nicht, wenn Gott ihn nicht in dein Herz gelegt hätte. Das zweite Bild, das auch in unserem Leben stattfindet. Wir würden gern mit Jesus zusammenarbeiten bei der Erreichung unserer Ziele. Jesus kommt ja zu ihm und fragt ihn, hey, willst du gesund werden? Und der Typ sagt, ja, weißt du, ich habe keinen, der mich ins Wasser bringt. Aber wenn ich einen hätte, der mich rechtzeitig ins Wasser bringt, wenn sich das bewegt, das wäre echt cool. Jesus, ich würde auch mit dir zusammenarbeiten, wenn du mich dann ins Wasser bringen würdest. In anderen Worten sagt er im Endeffekt, hey, es ist mir eigentlich egal, wer du bist, es interessiert mich auch nicht. Aber wenn du mir helfen würdest, würde ich mit dir zusammenarbeiten. Und wisst ihr was, ich glaube, dass wir Menschen auf eine gewisse Art und Weise alle so ticken. Wenn wir anfangen, eine Beziehung mit Gott zu starten, dann gibt es immer irgendetwas, was wir von ihm wollen. Vielleicht erfüllen sich unsere beruflichen Wünsche nicht so, wie wir das gerne hätten. Wir sind bereit, es mit Gott zu versuchen, aber nur, wenn er uns das gibt, nach dem wir uns so sehr sehen. Wenn dieses Problem, das wir haben, von ihm beseitigt wird. Ich würde mit ihm eine Beziehung anfangen, wenn er mir hilft, dass dieses Problem endlich verschwindet. Und so ticken wir alle. Wir kommen alle nicht zu Jesus am Anfang und sagen, Jesus, du bist mein Ein und Alles. Du bist das Allerschönste, was ich jemals in diesem Leben erreichen und treffen kann. Du bist das Wertvollste. Sondern wir kommen zu Gott, weil wir irgendwas von ihm wollen. Und wir sind froh, wenn er uns hilft, unsere Ziele zu erreichen, von denen wir denken, dass sie uns glücklich machen. So wie dieser Mann. Er interessiert sich nicht für Jesus. Er will einfach nur gesund werden. Ist völlig verständlich. ist nicht verwerflich. Und das Coole ist, Gott kommt damit klar. Gott sagt nicht, hey, du hast irgendwie komische Motive, ich will mit dir nichts zu tun haben. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass du manchmal von Leuten angerufen oder angeschrieben wirst und die fragen so, hey, wie geht's dir und erzähl doch mal. Und eigentlich weißt du, in dem Moment, wo du den Hörer abgenommen hast, dieser Mensch will nur irgendwas von mir. Wann sagst du endlich, was du wirklich von mir möchtest? Und wir kommen alle so zu Gott. Wir kommen alle so zu Gott, nicht weil wir ihn toll finden, sondern weil wir irgendwas Tolles von ihm wollen. Aber Gott lässt sich davon nicht abschrecken. Gott geht trotzdem mit uns weiter. Und selbst, das ist ja selbst so, wenn wir länger Christ sind, selbst wenn wir schon mehrere Schritte mit Jesus gegangen sind, selbst wenn wir zum Teil begriffen haben, dass Jesus das Beste ist, was uns jemals passieren kann, merken wir manchmal immer noch wieder, ey Jesus, in der Situation habe ich dich einfach nur vor meinen Karren gespannt. Ich habe dich einfach nur instrumentalisiert und wir üben das immer wieder neu, dass es Jesus ist, der das Geschenk ist. Und ich bin so dankbar, dass Jesus so verschwenderisch ist mit seiner Gnade, dass er sich nicht abwendet, auch wenn er weiß, was die wahren Motive unseres Herzens sind. Und das Dritte, was wir lernen können an dieser Geschichte und an dieser Beziehung von diesem Mann zu Gott, ist, Gott rettet die, die es nicht verdient haben. Wie geht diese Geschichte aus? Ein Mann, der 38 Jahre lang im Elend liegt, wird geheilt und von Jesus gerettet. Und was macht er? Was ist das Einzige, was er so an größerer Aktivität tut? Er verpfeift Jesus bei den damaligen religiösen Autoritäten. Es gibt überhaupt kein Anzeichen dafür, dass dieser Mann irgendwie danach dankbarer ist, dass er treuer ist, dass er irgendwie netter wird oder sonst was. Es gab es nicht davor und es gab es danach auch nicht. Und Jesus heilt ihn trotzdem. Und trotzdem lädt er ihn ein, eine Beziehung mit Gott anzufangen. Und davon ist diese ganze Bibel voll. Die Bibel ist kein Buch voll mit Heldengeschichten. Die Bibel ist kein Vorbilderbuch, durch das wir dauernd inspiriert werden, wie bestimmte Menschen zu leben. Die Bibel ist voll von Menschen, die lügen, so wie Abraham, und die ihre eigene Frau als ihre eigene Schwester ausgeben. Sarah kann nicht schwanger werden und sie gibt dann ihrem Mann ihre Sklaven, damit der mit ihr ein Kind bekommt. Und Abraham schickt dann irgendwann diese Sklaven zusammen mit ihrem Kind alleine und ohne Verpflegung in die Wüste. Isaac und Rebekka täuschen sich gegenseitig. Esau und Jakob, der Stammvater des jüdischen Volkes, betrügen einander. David ist ein Ehebrecher und ein Mörder. Die ganze Bibel ist voll von Leuten, die es eigentlich nicht verdient haben, gerettet zu werden. Die Bibel ist kein Buch, das uns zahlreiche Beispiele gibt, wie man gut leben kann. Die Bibel ist ein Buch, das davon erzählt, dass es lauter Versager gibt, über die sich ein Gott erbarmt. Die Bibel ist ein Buch, das erzählt, dass es lauter Versager gibt, die von der verschwenderischen Gnade Gottes überschüttet werden, die sich manchmal trotzdem nicht bedanken und nicht verändern. Rettung ist immer aus Gnade. Gerettet und Gott kommt uns immer nahe aus Gnade. Das ist die Botschaft der ganzen Bibel und das ist die Botschaft von dieser Geschichte. Ein undankbarer Mensch wird gerettet, einer, der es nicht verdient hat, so wie wir. Gott verschwendet seine Gnade an Menschen, die oft ganz anders reagieren, als sie es sollten. Was bleibt für uns heute und für die kommende Woche dafür? Für heute. Ich weiß nicht, wo du auf deiner Reise mit Jesus gerade bist. Vielleicht bist du ganz am Anfang. Wir freuen uns von Herzen, dass du eingeschaltet hast. Ich möchte dich herzlich einladen. Wir haben nach dem Gottesdienst eine Zoom-Gruppe, die heißt Next Steps. Und da geht es heute darum, wie man Jesus besser kennenlernen kann. Wie man anfangen kann, so seine ersten Schritte mit Jesus zu gehen. Bei ihm aufzutanken. Dann lade ich dich herzlich ein, bei dieser Gruppe mit dabei zu sein. Völlig unverbindlich lade ich dich ein, deinen nächsten Schritt bei Next Steps nachher in Zoom zu machen. Denn ich glaube und wir glauben das, dass du nicht aus Zufall eingeschaltet hast. Wenn es diesen Gedanken in deinem Herzen gibt, oh, ich möchte echt wissen, ob an diesem Gott mehr dran ist, dann ist es etwas, was Gott in dein Herz gelegt hat. Und für alle, die schon ein paar Schritte weiter mit Jesus sind, wir feiern gleich das Abendmahl zusammen. Und das ist die beste Chance, nochmal neu zu sagen, Jesus, ich brauche deine Gnade. Ich merke das, dass ich dich so oft vor meinen Karren spanne. Dass ich gern mit dir eine Partnerschaft eingehen würde, damit du mir hilfst, meine Ziele zu erreichen. Ich merke das so oft, dass ich mich von mir aus gar nicht für dich interessiere. Und ich brauche Gnade, ich brauche deine Hilfe, ich brauche deine Kraft und ich lade dich ein, das heute neu zu sagen. Oder vielleicht zum allerersten Mal in deinem Leben zu sagen, indem du heute das Abendmahl feierst und sagst, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche deine Barmherzigkeit, ich habe es auch nicht verdient, dass du mich rettest. Ich danke dir dafür, dass du deine Gnade an mich verschwendest und mich damit überschüttest. Und das Zweite, wozu ich dich ermutigen möchte, sprich von deiner Matte. Dieser Mann ist ja alles andere als theologisch ein leuchtendes Beispiel darüber, wie man auf die Gnade Gottes reagiert. Der ist total krumm und schief. Der ist Jesus eher feindlich gesinnt als positiv gestimmt. Aber Jesus sagt zu ihm, nimm deine Matte und geh. Und dadurch, dass er diese Matte trägt, ist er ein Riesenzeugnis. Und wisst ihr was? Ich glaube, dass diese Matten, von denen Jesus uns befreit hat oder die wir herumtragen, Geschichten sind, wo Jesus uns geholfen hat. Und ich glaube, dass wenn wir von diesen Geschichten erzählen, dass das so viel einprägsamer, so viel wirksamer, so viel begeisternder ist als so viele Predigten, die von hier vorne gehalten werden. Es ist ganz nett, theologisches Fachwissen zu haben. Aber diese Geschichten von dem, was Jesus in unserem Leben getan hat, die sind groß. Und es kommt überhaupt nicht darauf an, dass das sonderlich spektakulär ist. Vielleicht bist du einfach nur in einem christlichen Elternhaus, was heißt nur, in einem christlichen Elternhaus groß geworden und du hast angefangen zu glauben. Und du denkst, boah, was soll ich da groß erzählen? Du kannst doch erzählen, dass du von klein auf gewusst hast, dass es jemanden gibt, dem du deine Sorgen bringen kannst, dem du deine Ängste sagen kannst und von dem du weißt, dass er dich hört. Die Leute, die mit ihren Matten rumlaufen und davon erzählen, wovon Jesus sie geheilt hat, was Jesus ihnen vergeben hat, das ist so viel interessanter als vieles, was von vielen Kanzeln erzählt wird. Es ist schön, wenn es diese Sensationsgeschichten gibt, wo Leute wunderbar geheilt wurden. Aber du darfst auch von den ganz normalen Mattenerfahrungen erzählen. Warum schreibst du nicht irgendwas Kleines in deinen WhatsApp-Status? Warum teilst du nicht eine kleine Begebenheit auf Instagram oder Facebook? Ich weiß, dass das komisch ist. Vielleicht hast du das auch noch nie gemacht, aber im Moment während Corona ist sowieso alles komisch. Da kommt es darauf auch nicht mehr an. Und du kannst das auch machen, wenn du ganz am Anfang deiner Reise mit Jesus bist. Wenn du vielleicht erst deine ersten Online-Gottesdienste gerade gesehen hast. Vielleicht teilst du einfach ein Video und sagst, hey, das hat mich total ermutigt. Vielleicht teilst du ein Video von irgendeinem Lied, wo du sagst, ja, durch dieses Video habe ich neue Kraft bekommen. Erzähl von deiner Matte. Meinetwegen ganz klein und ganz subtil. Mich begeistert dieser Jesus. Mich begeistert dieser Jesus, der sich über einen grumpy old man, über einen verbitterten alten Mann erbarmt, der seine Gnade über ihn ausschüttet. Mich begeistert dieser Jesus, der seine Gnade über mich ausschüttet, über einen, der immer wieder versagt, der immer wieder undankbar ist, der immer wieder vergisst, an diesen Jesus zu denken und ihm den Platz zu geben, den er eigentlich verdient. Mich begeistert dieser Jesus, der seine Gnade über uns ausgießt und manchmal verschwenderisch damit umgeht. Und ich bete darum, dass dich das staunen lässt. Gleich im Abendmahl, gleich in den Liedern. Gott segne dich.